Das ist der Trick.
Delamar, musify your life.
Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm, der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Heute mal hier aus meinem Wohnzimmer, deswegen dieser Sound aus dem Laptop. Geht auch nicht über so ein gutes Laptop-Mikrofon. Mein Name übrigens Carlos Hansegundo und das wirkliche Highlight heute Abend ist, wir sind in voller Besetzung. Mit dabei die zauberhafte Maria Kimberly Hühn.
Gewohnt in wunderbarer Mittenqualität. Hi.
Genau, inklusive Schnaufen à la Darth Maria. Und Matthias Müller.
Hallo Internet, was geht? Ich heute auch anders, weil ich bin ein bisschen krank und mache den Podcast heute vom Bett und spreche hier in das iPad rein.
Ja, erstmal gute Besserung, Matze.
Ja, gute Besserung. Gute Besserung.
Ja, ja. Schlimmer als, dass du krank bist, ist, dass du anscheinend auch noch taub geworden bist, wenn du hörst es nicht.
Ja, gut, die Ohren, das kann schon.
Nee, ich habe den Sound hier so leise gestellt. Ich mache den ein bisschen lauter. Wenn ich rede, höre ich euch nicht. Warte mal.
Okay, ach so, verstehe.
Jetzt gedackt.
So, genau. Jetzt
jetzt hören wir dich auch besser übrigens.
Ja.
Okay, okay, krass.
Sieh mal einer schauen. Ja, also heute hier, der Podcast für Musiker. Heute mal mit richtig guter Audioqualität. Heute haben wir alles gegeben, tausende Euros in Equipment gesteckt.
Gut. Ja, so ein iPad kostet Geld.
Ja, der kostet tatsächlich Geld. Also sorry, wenn es heute mal nicht so gut klingt oder die Sendung, die wir heute aufnehmen, denn wir nehmen immer mal ein, zwei Sendungen am Stück auf, sei uns hoffentlich verziehen. Thema heute ist dafür umso spannender, nämlich DAWs im Wandel der Zeit. Und ich denke mir so, wow, da kann man eine Menge zu erzählen oder auch nicht, weil ich habe leider ein sehr kleines Gedächtnis. Das heißt, ich kann mich nur noch bruchstückhaft daran erinnern, dass es ein Leben vor den aktuellen DAWs gab. Aber Maria, du hast gesagt, du kennst dich da bestens aus und hast da auch schon mal eine Recherche betrieben.
Ja, ich bin sozusagen eine profunde Kennerin der Szene, ja.
Wow.
Ja, nee, also ich habe tatsächlich für ein deutsches Alternativrock-Magazin, dessen Namen ich jetzt hier nicht nenne, schon mal ein Interview darüber gegeben. Deshalb kann ich da so ein paar Sachen aus dem Nähkästchen plaudern. Und das Alte macht den Rest.
Ja, DAWs steht für Digital Audio Workstation. Eigentlich betrifft das den ganzen Rechner, den ganzen Computer. Allerdings sprechen wir heute über die Software.
Genau.
Ja. Ne? Also eigentlich ist es das Musikprogramm. Wie nennt Audiosequenzer vermutlich, würde die Kategorie heißen?
Ich würde es einfach mal sogar erstmal nur Sequenzer nennen. Ob es Audio ist, da kommen wir nämlich gleich noch zu.
Ja, das ist eine der Sachen, die tatsächlich sich verändert haben im Laufe der Zeit. Hast du, Maria, damals noch mit Sequencern gearbeitet, die gar nicht Audio konnten?
Aber hallo. Mein erster, und deshalb kann man es nicht so ganz vom Rechner trennen, weil mein erstes Gerät, mit dem ich in Anführungszeichen digital gearbeitet habe, war der C64.
Oh.
Der war zu der Zeit allerdings schon jahrelang out, habe mir aber irgendwie nichts anderes leisten können. Und da gab es eine Cartridge-Slot, also so ein Slot hinten im Rechner, wo du quasi so Einsteckmodule reinstecken konntest. Und da hat ein damaliger Musikkalienhändler, den kann man glaube ich erwähnen, weil ich glaube, den gibt es schon seit Jahren nicht mehr, der heißt Jellinghaus Musikservice. Meine Katze schmeißt hier irgendwie gerade alles hinter mir um. Mhm. Egal. Jellinghaus Musikservice hat ein, ich will nicht lügen, aber 30 auf 25 Zentimeter breites, mit Plexiglasplatten versehenes Schaltmodul gebaut, dass du quasi in diesen Slot reinquetschen konntest und am Ende dieses Schaltmoduls nochmal ein 5 auf 10 Zentimeter großes MIDI-Interface mit zwei Ausgängen und einem Eingang genauso rum war es. Und damit kommen wir eigentlich auch genau zum Punkt. Der C64 hat ja einen Grund, warum er C64 hieß. Das heißt, er hatte 64K Speicher. Und dementsprechend mehr konntest du logischerweise, also du musst ja auch das ausführbare Programm da irgendwie noch in den Speicher laden und der Rest da ist dann halt, was du quasi wirklich an Musik bearbeiten oder verarbeiten kannst. Und zu dem Zeitpunkt, das war so Ende der 80er, glaube ich, kamen auch so die ersten Multi-Timbre-Module auf, hieß es, glaube ich. Das waren Keyboards oder Synthesizer, die quasi nicht nur einen MIDI-Kanal hatten, den du ansprechen konntest, sondern mehrere verschiedene Instrumente auf verschiedenen Kanälen gleichzeitig. Mhm. Ist vorstellbar, so ungefähr? So ja. Roland MT32 war damals so ein Gerät, was ich hatte. Und außer mit dem kleinen Nachteil, die Anzahl der gleichzeitig benutzbaren Tasten blieb natürlich gleich. Das heißt, wenn du zwei Klänge übereinander gelegt hast, dann hattest du halt irgendwie nur noch vier Töne, die du ungefähr gleichzeitig spielen konntest, bevor wieder einer weggelassen wurde. Das war halt recht grenzwertig. Du musstest halt sehr haushalten mit der Anzahl der Tasten, die du dann halt eben gleichzeitig drücken konntest. Und damit hast du dann Multisequenz gemacht. Also das heißt, du hast dann halt eine Spur pro MIDI-Kanal gemacht und hast auf deinem Keyboard oder auf deinem Synthesizer entsprechend halt auf dem MIDI-Kanal einen Streichersound oder manche hatten auch so eingebaute Drum-Module auf einem Channel. Meistens war das MIDI-Kanal Zählen damals draufgelegt. Und wenn du einigermaßen hausgehalten hast, hast du so einen Song rein MIDI-mäßig hingekriegt, bevor der Speicher voll war.
Wahnsinn. Also C64 kenne ich auch noch, habe ich gespielt, allerdings nur auch.
Ja.
Viel mehr war nicht.
Hatte ich als Kind auch, aber wie gesagt, ich habe es dann irgendwann tatsächlich benutzt, weil ich hatte daneben nur so eine total krude Vierkanal-Bandmaschine. Von Funstex war das, glaube ich, damals. Und damit war es natürlich relativ schnell am Limit. Und deshalb war das halt so eine ganz lustige Kombination. Das heißt, ich habe alles, was Keyboard ist und was Schlagzeug, also Drumcomputer war, konnte ich halt über den C64 koordinieren und habe das über eine Synchronspur, die du irgendwie auf das Fostex legen musstest, so eine MIDI-Synchronisierspur, quasi angepasst und konnte dann quasi die restlichen drei Spuren dann noch für Gesang und Gitarren oder Bass oder so benutzen und habe alles andere halt live quasi mitlaufen lassen über den Sequencer.
Klasse.
Ich wollte aber noch mal ganz kurz.
Gerne.
Weil die Definition ist, glaube ich, eine ganz kleine, also für die Klugscheißer unter uns.
Hau rein.
Ist die DAW an sich ist, glaube ich, allein das Audiobasierte, also das Mehrspur-Recording und das Sequencer ist von der Definition her erst nochmal zu einer anderen Kategorie gezählt. Weil wir hier vermischen wir MIDI und Audio gleich am Anfang.
Also halb. Also ich meine, ich wollte dir nicht widersprechen im Sinne von Sequencer, da hast du völlig recht. Aber zum Beispiel ein Cakewalk oder Cubase hat ja heute auch immer noch MIDI drin und heißt DAW.
Genau, das finde ich ja gerade das Spannende, dass manche Programme früher allein nur Sequencer waren, also Sequencer heißt, sie haben mit MIDI gearbeitet, haben den Klang erzeugt, haben auch verschiedene Spuren gehabt und andere Programme haben quasi nur recorded, sowas wie Pro Tools, war am Anfang ohne MIDI angeschlossen, war ein reines DAW-Programm und mittlerweile, deswegen so Wandel der Zeit, gleichen sich die Programme immer weiter an und machen immer weiter dasselbe, obwohl sie von verschiedenen Richtungen her kommen.
Ja.
Und das merkt man auch heute noch. So, wenn man so mit verschiedenen Programmen ein bisschen arbeitet, dann merkt man auch heute noch die unterschiedlichen Philosophien, die dahinter stecken. Und das liegt eben daran, dass die einen mit MIDI angefangen haben und die anderen eben vom Audio herkommen.
Völlig richtig. Obwohl wahrscheinlich, ich denke mal, MIDI doch relativ auf dem absteigenden Ast ist. So. Also gerade klar, so MIDI ist ja im Endeffekt eigentlich auch kein spezielles Sequencer-Thema, sondern MIDI ist ja eigentlich nur ein Schnittstellenprotokoll, um Geräte miteinander zu synchronisieren. Das wird ja nicht nur von Sequencern benutzt, sondern benutzt ja auch zum Beispiel, um ein Master-Keyboard an einen Synthesizer ohne Tasten anzuschließen oder so. Also es muss ja nicht zwanghaft als Sequencer benutzt werden.
Ja, ich denke nicht, dass MIDI auf dem absteigenden Ast ist. Es wird halt anders genutzt als früher.
Das Protokoll ja. Also ja. Ich meine, Entschuldigung, habe ich es halt ausgedrückt. Ich meine, der Sequencer da an sich.
So. Ja, nee, ist aber tatsächlich interessant. Also früher C64, ich weiß, viele Leute, denen ich begegnet bin, also zu der Zeit, wo das dann losging, hatte ich auch, glaube ich, nur den 64er, dann bin ich irgendwann auf dem PC, das war 94, umgestiegen und da habe ich dann erst angefangen, mit Computer Musik zu machen. Bis dahin hatte ich, wenn überhaupt, den Synthi des Keyboarders bei mir gehabt und damit im Sequencer gearbeitet und ansonsten nur Gitarre gespielt und im Bandkontext halt. Und es war schon spannend für mich, damals einzusteigen mit Cakewalk im Übrigen. Cakewalk Pro Audio hieß das. Nee, sogar noch die Version davor.
Die hieß Cakewalk, da komme ich aber auch gleich noch zu.
Ja,
es gibt nämlich noch einen Zwischenschritt, aber mach mich weiter.
Nee, gut, ich hatte zuerst bei dem Audio-Interface, das ich mir gekauft hatte für diesen PC, war irgendein Cakewalk drauf. Mit dem konntest du exakt einmal in einem ganzen Song eine Wave-Datei triggern. Und zwar zu einem Zeitpunkt. Nicht etwa, nicht etwa irgendwie, dass du sagst, hier auf Takt 17, sondern du musst es sagen, nach 3 Minuten und 20 Sekunden triggerst du mir diese Wave-Datei. Und die ist dann mal früher, mal später gelaufen, je nachdem, wie der Computer ausgelastet war. Mhm. Und das war dann die eine Sprachdatei, die ich damals nutzen konnte. Wildzeiten.
Da will ich gerade genau einen noch dazwischen setzen, weil ich hatte noch einen Zwischenschritt und ich glaube, den haben viele Musiker gemacht zwischen C64 und PC. Und das war der weltberühmte Atari ST.
Richtig.
Weil der Atari ST hatte als erstes Gerät ein eingebautes MIDI-Interface. Also du musstest nicht extra noch eins kaufen, was du irgendwie ranflanschen musstest. Das war ja am Anfang auch so ein Riesenakt beim PC mit diesen, ich weiß nicht, kennt ihr noch die, da muss man so einen Soundkarten-Gameport-Adapter aufstecken, um da eine MIDI-Peitsche rauszuführen. Das war MPU-401, hieß, glaube ich, das Interface.
Ja.
Und also wie gesagt, ich hatte da auch tatsächlich allerdings mit Cubase gearbeitet. Und das war, genau wie Matze richtig gesagt hat, damals noch ein reines Sequenzer-Programm von Steinberg, das Cubase. Cubase 2.0 hieß es, glaube ich. Mhm. Und dann bin ich, wie du auch richtig sagst, umgestiegen auf PC. Und zwar Cakewalk. Lustigerweise, auch da wieder im Wandel der Zeit. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, früher war Cakewalk der Produktname und die Firma hieß 12-Tone Systems. Mhm. Oh, und okay. Heute heißt die Firma Cakewalk und das Produkt Sonar. Das finde ich irgendwie sehr lustig, also dass quasi sich das umgekehrt hat. Also der Produktname ist jetzt der Firmenname und nicht mehr der Produktname. Das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Und dann kam bei mir, und das ist jetzt genau der Schritt, nach dem, was du gerade erzählt hast, der Schritt, dass ich irgendwo eine Cakewalk-Version hatte, und einfach festgestellt habe, Moment mal, wenn ich einen neuen Track aufmache, ich kann ja nicht nur eine MIDI-Spur, sondern ich kann ja auch eine Audiospur aufmachen. Und das hat mich echt voll kalt erwischt. Ich meine, damals gab es ja kein großes Internet oder sowas. Mhm. Auf jeden Fall, es war für mich ein dermaßenes Erlebnis, dass ich damals, ich hatte eine ganz normale Soundkarte, halt einfach so eine, wo du halt einen Mikrofoneingang und Line-Eingang hattest. So ein Mini-Klinke war das, glaube ich, damals beim PC. Mhm. Und ich konnte aber natürlich aufnehmen und dann so wie so monitormäßig abspielen und gleich wieder aufnehmen. Also das heißt, du hattest dann auf einmal 2 oder 3, je nach Prozessor und RAM, Uhren, die du wirklich Audio machen konntest, ja. Nee. Und das war für mich, also das war die Erfüllung.
Dann gab es noch Full-Duplex-Karten oder so irgendwie. Leute sich irrsinnige Sachen dann ausgedacht, was man da machen konnte dann. Aber klar, das war die Erfüllung. Obwohl, ich bin ja erst über die Handys bin ich ja erst mit MIDI in Berührung gekommen, so richtig. Ich habe ja 5 Jahre lang so Klingeltöne in Köln
produziert. Der knatternde Frosch.
Deswegen habe ich das alles erst viel später erst kennengelernt quasi. Also ich war nicht ursprünglich bei dir, Maria, die das gleich zu Anfang gemacht hat. Aber ich musste mich auch mit diesen Problemen rumschlagen. Weil das Handy konnte ja auch nur, war 4 Polyphonik, also man konnte auch nur 4 Sachen gleichzeitig spielen und so musste man das auch arrangieren. Also das ist, ja, die Probleme kommen manchmal auch wieder, obwohl ich jetzt denke, jetzt ist es eigentlich per se mit diesen Beschränkungen.
Ich wollte gerade sagen, jetzt geht es ja wieder mit diesen Apple Watches los und so, ja. Und da wird es bestimmt auch wieder irgendwann erstmal wieder die einfachen Spiele geben oder so, weißt du, so Snake oder was, ja, so wie früher beim Nokia-Handy. Und also, das ist irgendwie ganz lustig. Oder vielleicht irgendwann kann deine Spülmaschine MIDI-Files abspielen oder so, keine Ahnung. Das ist irgendwie eine ganz lustige Entwicklung, dass so diese Trends sich wiederholen. Genau was du sagst, als die Handys aufkamen, auf einmal war MIDI wieder ein ganz großes Ding, weil die Dinger ja keine Audio-Files abspielen konnten, weil die zu wenig Speicher hatten und die Prozessor zu schwach. Und da kam das alles wieder, ne? Auch mit den alten Spielen, die du früher irgendwie in den 70er Jahren auf dem Atari gespielt hast, eben so Snake oder wie die alle hießen. Wer weiß.
Da kann ich einen Producer-Tipp machen, der jetzt schon gut aufgepasst hat. Also wenn man solche alten Retro-Games, Spielmusik produzieren möchte, dann muss man sich das in Erinnerung rufen, dass man eben nur 4 Töne gleichzeitig spielen kann. Und dann muss man halt ein paar weglassen. Da muss man sein Musikarrangement eben so machen, dass es eben sehr reduziert nur klingt.
Und das ist, ja,
Das ist der Trick, aber das nur so am Rande.
Heute das ist eine sehr spannende Sache, also weil gerade beim C64, also der hatte ja auch einen internen Synthesizer, wenn du so willst, also nicht nur das, was ich gerade per MIDI erzählt habe. Bei PCs hieß das übrigens dann irgendwann Wavetable, wer sich erinnert, Soundcard mit sogenannten Wavetable, das waren ja interne Sounds auf der Soundkarte. Und beim C64 war das der sogenannte SID-Chip, SID hieß der, und der hatte 3 Stimmen. Und wenn man sich aber manchmal anhört, was diese Cracks aus diesem Ding rausgeholt haben, die haben da Ideen gehabt, was weiß ich, die haben die Töne so schnell hintereinander gespielt, dass es fürs menschliche Ohr sich anhört, als würdest du sie gleichzeitig, also als hättest du eine Polyphonie. Und so einen Quatsch haben die gemacht, um halt das mehr als 3 Töne gleichzeitig erklingen zu lassen und so. Es ist schon super.
Aber das war für die damalige Zeit, also allein die Tatsache, dass du auf einem Computer gesteuert, auf einem Bildschirm MIDI-Befehle setzen konntest und die abspielen konntest, das war schon eine ziemliche Revolution.
Selbst dieser Yellinghaus auf dem C64 hatte damals schon Step Recording, also das, was du heute Quantisierung nennen würdest. Dass du wirklich sagen konntest, du möchtest auf die erste Viertel oder ich glaube, das Achtel ging es runter, die erste Achtel, zweite Achtel, dann Pause, dann wieder eine Achtel. Also du konntest das quasi stepmäßig auch eingeben, die Töne. Also wie lang soll sie sein, welche Tonhöhe?
Ja, musste auch sein, weil viele MIDI-Soundkarten konnten auch gar nicht unquantisierte Files richtig wiedergeben oder haben sich da immer ein bisschen schwer getan und haben Sachen verschluckt. Deswegen musste MIDI öfters mal quantisiert werden, einfach auch dem geschuldet.
Ich meine, es war auch spannende Geschichte. Ich meine, da war es schon eine Riesenrevolution, dass du jetzt einfach irgendwie diesen MIDI-Kram synchronisieren konntest. Du hast es ja dann schon richtig professionell betrieben mit einer Bandmaschine noch nebenher.
Aus Gag heraus möchte ich noch einen Satz dazu loslassen. Und zwar einfach mal so die Älteren unter euch jetzt mal die Augen zumachen und einfach nur ein Wort. Ping-Pong. Einfach nur das Wort Ping-Pong oder Ping-Pong-Recording. Für die, die es nicht wissen, einfach mal googeln. Ich glaube, bei manchen ist so wie jetzt geschmolzene Butter sowas über ihren Geist geflossen. Wisst ihr es noch, was Ping-Pong-Recording war? Das war bei den Bandmaschinen, wenn du nur 4 Spuren hattest, konntest du auf 2 aufnehmen und dann diese 2 intern auf eine runtermischen. Das heißt, dann hattest du ja wieder 3 frei und alles, was auf den ersten beiden war, ist halt runtergemischt worden auf eine von den 4 Spuren auf deiner Bandmaschine. Und das konntest du ja im Endeffekt unendlich oft machen. Was natürlich eine Rasenqualität für den Song gemacht hat. Also ein Horror.
Ja, also das war ja schon ein Riesenschritt. Ich meine, ich kannte halt, wie gesagt, nur diese Synthesizer, die hatten dann so 2x16 Buchstaben auf dem LED und dann musstest du im Sequencer rummachen und die Spur und jene Spur. Und natürlich kamen die sonst nur aus diesen Synthesizer, also Workstation in dem Fall. Und dann kam dieser nächste Schritt auf dem PC dann, also mit Windows 3 damals noch, also in meinem Fall, es gibt ja auch die Apple-Leute, die Apple-Generation, die da mit Apples gearbeitet haben, aber mit Windows 3.1 und dann irgendwie die Soundkarte installieren, dann hast du schon mal einen Tag mit verbracht.
Vieles war auch unter DOS. Also.
Und dann hattest du dann schon alles etwas sichtbarer, und auf diesem Bildschirm mit deinen, was ist immer, was hatten das, 640 Pixel oder was gehabt schon? Ja. Und dann kam ja diese nächste Generation, das war für mich auch eine Offenbarung, als ich dann tatsächlich mal die Gitarre aufnehmen konnte. Das war eben bei mir in meinem Fall mit Cakewalk Audio, Pro Audio hieß das. War also die professionelle Version von dem Cakewalk und das konnte tatsächlich Audiospuren irgendwie machen. Und kurz danach habe ich dann Cubase kennengelernt. Die kam dann, ich glaube, 96 vielleicht rum, vielleicht auch 95, weiß ich nicht, mit VST raus. Ne, mit dieser Schnittstelle. Und das war nochmal so ein richtiger Entwicklungsschritt.
Ich habe mal euch zum Spaß gerade im Chat, wir können ja mal gucken, ob wir es bei dem Beitrag verlinken wollen, mal Originalbilder von diesen Software-Dingern für den C64 und von Steinberg Cubase 2.0 reingesetzt. Dass ihr euch mal die Audio-Interfaces angucken müsst, wie die aussahen damals schon. Aber gar nicht so weit weg. Also das ist das Verrückteste. Man hat damals ja schon immer versucht, das, was man aus dem Mischpult kennt, umzusetzen auf dem Bildschirm. Ja. Und es ist gar nicht, hat sich nicht so sehr verändert von der Ansicht. Also gerade wenn du dir Cubase heute anschaust und wie die früher die Sequenzen angeordnet haben, es ist nicht so anders.
Das ist schon krass. Also hier auch das Wahnsinn. Nee, also das war dann schon irgendwie der nächste Schritt, ne? Also, wo du dann plötzlich auch noch VSTIs drin hattest, also Synthesizer, die schon im Rechner stattgefunden haben.
Ja,
und ich weiß nicht, ob ich erinnert, genau in dieser Zeit war es unheimlich schwierig, den Rechner dazu zu bewegen, dass er MIDI und Audio synchron abspielt. Und zwar immer. Ja. 100% synchron.
Es hat lange gedauert, dass es da einen Latenzausgleich gab. Also das war eben der große Schritt heute mittlerweile. Vielleicht gibt es die eine oder andere DAW auch noch, die es manchmal nicht ganz hinkriegt. Logic ist da manchmal da zu nennen, die auf ihrem Bus da wohl Probleme haben soll. Aber gut, dafür kostet die nur noch 200 Euro irgendwie. Ja.
Ah, da muss es auch nicht teilt sein.
Ja. Dieser Latenzausgleich war auf jeden Fall dann das große Problem, was es damals dann gab. MIDI und Audio, als es da dann möglich war, beide Sachen gleichzeitig zu machen. Die einen Programme kamen ein bisschen eher, die anderen ein bisschen später. Manchmal hatten die einen die Nase vorn und dann wieder die anderen. Das ging immer hin und her. War immer ganz spannend.
Was ich halt noch einen kleinen Zwischenschritt zwischen heute und damals machen will, ist, wir hatten ja gerade gesagt, okay, irgendwann hattest du halt eine Software, also eine wirkliche DAW, die also auch wirklich digitales Audio verarbeiten konnte, wie halt eben, ich glaube echt wirklich Cubase und Cakewalk waren damals wirklich so die ersten großen Namen damals und dann halt kam noch irgendwann Pro Audio dazu. Was ich halt sehr, also für mich war, also da lange Zeit ging das wunderbar mit einer internen Soundkarte und MIDI und du hattest halt eigentlich nur die Frage, wie groß ist dein Prozessor und wie viel RAM hast du, weil umso mehr Spuren konntest du halt fahren. Und dann halt irgendwann VST, richtig, wo du gesagt hast, diese weltberühmten Plugins, die halt irgendwann dann anfingen, deine echten Hallgeräte oder sonstigen Kompressoren oder sowas zu ersetzen, obwohl der Kampf ja bis heute noch nicht ganz ausgefochten ist. Ich meine, klar, immer mehr Studios setzen auch auf digitale Effekte, aber es gibt ja immer noch so, ich sag mal, Puristen, die sagen, nein, ich möchte das gerne als Hardware zu Hause stehen haben. Und für mich war aber der nächste Schritt dann wirklich, also der mich dann halt echt umgehauen hat, waren diese Mehrspur-Soundkarten. Also wo du wirklich nicht nur halt so eine Karte reingesteckt hast mit einem Line-In und einem Mikrofon-In, sondern du hattest irgendwie 5 Eingänge oder sogar so eine, wie nannte sich das, Breakout-Box, also wo du quasi mit einem Kabel zu so einem richtigen 19-Zoll-Rack oder ich glaube meistens waren so halbe 19-Zoll-Racks, wirklich mit Klinkensteckern oder sogar teilweise Mikrofonvorverstärkern und einem XLR-Kabel reingehen konntest. Also das war für mich so die nächste große Geschichte bei Digital Audio Workstations.
Das war aber damals noch alles intern, ne? Also das wurde alles im Rechner verbaut.
DCI, beziehungsweise ich glaube damals sogar noch ESA und Weser Local, wenn also, ich mich richtig erinnere.
Meine erste auch gerade sagen, ESA 64 und genau. PCI. Und das war eigentlich ein ganz stabiles System damals, als die Soundkarten da intern waren. Und als es dann plötzlich USB-Soundkarten gab, war es wieder eine ganze Zeit lang, hat man das eigentlich verschlechtert. Also dann gab es wieder mehr Latenzprobleme oder so.
Korrekt.
Das war schon mal besser. Da gab es eigentlich so einen Rückschritt, fand ich.
Ja, ich habe auch lange, lange mich gewehrt. Ich hatte eine von Huntech, hieß die Firma, das waren sogar 2 Slots, hatte ich sogar intern, glaube ich, gebraucht. So eine 8-Spur-Karte mit so einer riesen Bridge, die dann auf so eine 19-Zoll-Breakout-Box ging. Ich musste nur dann irgendwann umschwenken, weil einfach die irgendwann den Treiber-Support, ich glaube, der letzte Treiber war Windows Millennium, der ging und XP ging dann nicht mehr. Die Firma ging dann bankrott und keiner hat die Treiber geschrieben. Da bin ich dann halt auch umgestiegen auf damals allerdings nicht USB, sondern Firewire. War aber dasselbe Quatsch in Grün im Endeffekt. Genau dasselbe mit der Latenz. Obwohl ich es immer besser fand früher noch als USB. Mittlerweile ist es, glaube ich.
Hattest du einen Mac oder einen PC?
Ich war lange, lange, lange Jahre tatsächlich PC-Kind. Ich habe jetzt seit 3 Jahren zum ersten Mal einen Mac zusätzlich.
Zusätzlich, aber wenn du Sonar benutzt, kannst du ja nur auf dem PC sein.
Ich bin ja Sonar-Kind für die Hörer, die uns schon länger kennen. Und es gibt es ja nur für den PC, das ist ja nativ PC. Aber ich habe halt dadurch, dass wir in vielen Studios mittlerweile schon gearbeitet haben, die nativ auf Logic arbeiten, was ja wiederum nur nativ Mac ist, habe ich mir so einen Mac Mini Server mal geholt. Also es ist jetzt nicht die High-End-Maschine, aber ausreichend, um einfach mal Projekte aus dem Studio mir mitnehmen zu können, um sie zu Hause nachzubearbeiten. Das war einfach so eine.
Bitte? Wir müssen ein bisschen Gas geben.
Ja, genau.
Wir haben nur noch wenig Zeit und wir haben noch ein paar.
Okay, mein letzter Satz. Ja, mein letzter Satz ist VSTI. Also wirklich, das hat Carlos vorhin schon erwähnt, das war für mich so die nächste große Geschichte, wo ich auf einmal ich zumindest festgestellt habe, dass meine ganzen Synthesizer und Keyboards, die ich da rumstehen hatte, wurden immer weniger, immer weniger, immer weniger, bis ich nur noch ein Master-Keyboard da stehen hatte und alles direkt im Rechner gemacht wurde. Das war für mich so der Endschritt, dem ich momentan.
Ja, also ich finde, das ist noch gar nicht der Endschritt, weil da geht es ja noch weiter.
Ja, jetzt seid ihr dran.
Ja, da geht es ja noch weiter. Ich meine, da kamen die ganzen Plugins und plötzlich konntest du alles in the box machen. Alles lief irgendwann auch zufriedenstellend. Du konntest tatsächlich eine komplette Produktion machen und es klang auch gut. Die Plugins haben irgendwann angefangen, richtig geil auch zu klingen. Und so, dass du eben sagen kannst, ey, ich weiß nicht, wie einige von den Britney Spears-Alben zum Beispiel sind komplett in the box gemischt und was damals nicht so an die große Glocke gehangen wurde, weil ja noch analog ganz groß war. Auf jeden Fall in der Zwischenzeit sind wir halt so weit, dass eine DAW nicht nur einfach das Programm ist, was es ursprünglich war, oder ein Sequencer, wo du die Daten sequenziell abgelegt hast, sondern in der Zwischenzeit kannst du eben auch Audio drin aufnehmen, MIDI aufnehmen, kannst deine Instrumente drin verwalten, hast Effekte drin. Und sogar so weit, Video können die teilweise auch, richtig.
Digital, 6-Spur, ach, gib ihm.
Ja, und vor allen Dingen bist du ja heute in der Lage, zum Beispiel, wenn du ein Vocal aufnimmst, das auch noch da drin zu korrigieren. Also du hast im Prinzip ein riesiges Tool heute an der Hand, selbst bei dem kostengünstigen, wo du früher noch, ja, der hättest ja alle 10 Finger nachlecken wollen.
Ja, aber der Matze hatte noch ein paar Themen, genau, ja.
Achso, ja, allerdings, die Haptik ist immer so das Problem gewesen. Und das ist ja auch, was in den letzten zwei, drei Jahren jetzt immer mehr propagiert wird. Es gibt immer mehr Controller, es gibt auch wieder Synthis, die eigenständig sind. Es gibt, jetzt habe ich das iPad Pro, jetzt kann ich meine Sachen auch fernsteuern. Habe ich auch schon ausprobiert, die DAW funktioniert. Ich kann die Fader schieben mit der Hand und es funktioniert sogar so gut, dass ich denke, dass ich meinen alten Controller auf eBay stellen werde, weil es einfach zeitgemäßer ist. Ich habe immer so überlegt, kann ich es machen oder kann ich es nicht machen, aber ich glaube, ich werde es einfach machen. Das spart einfach Platz und man kann es überall mit hinnehmen. Das ist eigentlich schon ganz gut. Ja, aber das ist irgendwie so im Moment, was uns vielleicht die Hersteller oder was die Kunden wollen von der DAW der Zukunft, dass man es eben noch besser bedienen kann. Weil es ist immer übersichtlicher geworden. Einige DAWs, andere haben immer auch noch viele, viele Fenster und Unterkategorien und bis man da eine Funktion gefunden hat, dauert das irgendwie sehr lange, wenn man sich nicht auskennt, aber so kommt es mir bei manchen vor. Aber eben diese Haptik und den Workflow, den zu verbessern, ich glaube, das ist so im Moment die Sache der Zukunft. Und vielleicht halt diese Surface Pro-Geschichten für die Windows-Leute und für die anderen Leute das iPad, was mittlerweile dann doch auch so eine Leistung hat, dass es schon ganz gut mit Musik umgehen kann. Die Software ist noch nicht so ganz für das Ganze so geschrieben, dass man ganz viele Sachen gleichzeitig da benutzen kann. Das funktioniert irgendwie da noch nicht, aber muss auch erstmal nicht. Das wird aber über kurz oder lang wird das, denke ich mal, auch funktionieren. Also ich denke mal, dass das weg von dem PC geht, sondern dass man so eine DAW wieder in so einem eigenen kleinen Bildschirm-Tablet hat, wo man dann die Musik da rekorden kann und kreieren kann irgendwie.
Also das siehst du die Zukunft drin?
Da sehe ich eigentlich die Zukunft drin, denke ich mal.
Okay.
Na gut. Ich glaube, die Wahrheit wird sich einfach mit dem kompletten PC-Markt entscheiden. Also das ist ja in vielen Bereichen so. Also jetzt ist ja gerade auch das iPad Pro rausgekommen, wo viele sagen, das könnte für Designer cool sein. Und wenn da die ganzen Adobe-Programme drauflaufen und so. Ich glaube, das wird sich sehr konsolidieren, ob das in Zukunft überhaupt noch Workstations geben wird oder ob das alles in so eine Padform gibt. Gibt es ja auch im Windows-Bereich. Ich glaube, das wird sich konsolidieren. Ich gebe also Matze recht. Also ich glaube, es wird noch dauern, auch was Leistungen und Peripherien und sowas angeht. Aber
das ist eigentlich nur der Preis. Also das Surface Pro 5 kommt jetzt raus, was jetzt noch mal schneller ist. Also ich habe echt überlegt, gehe ich auf das Windows-System. Das ist doch toll, wenn du irgendwie deine Schnitte mit der Hand oder mit einem Stift machen kannst oder so das Audio editieren. Das ist doch.
Nichtsdestotrotz, wir müssen an der Stelle schon Zappen machen. Mich würde interessieren, wir haben ja jetzt mal drüber gesprochen, wieso da die der Wesenwandel der Zeit waren, sind gar nicht so tief rein. Ja, wir sind durchgerannt. Mich würde immer interessieren von unseren Hörern, von unseren Podcast-Hörern, wie glaubst du, wird die DAW in 5 Jahren aussehen? Was fehlt den DAWs noch? Weil eine Sache, die wir nicht angesprochen haben, aber wo ich glaube, ihr beiden meiner Meinung seid, eigentlich ist alles schon drin. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die zugehört haben und auch bei euch beiden, dass ihr da wart. Hat mich gefreut, mal wieder hier in Starbesetzung aufzuzeichnen. Das war die bezaubernde Maria Kimberly Hühn.
Ihr Lieben, Kuss auf Köpfchen. Schönen Abend.
Der verhexte Matthias Müller.
Ciao Internet und ich grüße heute Abend Edward mit den Scherenhänden.
Mein Name ist Carlos Sansegundo und das war der Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Bis kommende Woche. Ciao.